Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade?
Doch, das ist Limonade.
Bitte stellen Sie das weg.
Hi, einen wunderschönen heute mal guten Morgen.
Guten Morgen.
Nach Münster, ins Münsterland, ins schöne Münsterland, ins Münsterland bei Münster.
Yes, hi.
Wie geht's an diesem schönen frühen Morgen? Das ist was ganz anderes, wenn man frisch ist und dann direkt aus dem Bett vor den Rechner hier zum Podcasten gefallen.
Ja, ist eigentlich super, nur dass ich noch nicht frisch bin, also so richtig, ich bin noch nicht so lange wach und gestern Abend oder Nacht war es ziemlich lang, aber trotzdem.
Was gibt es da Details zu, warum war das lang?
Nö, eigentlich nicht, also es ist jetzt nicht Partytime, das jetzt nicht, also wenn man sonst sagt, die Nacht war lang, meint man ja manchmal, ich bin der Letzte gewesen, der gegangen ist, aber das in Corona-Zeiten, übelt sich das ja sowieso, erst recht in den Corona-Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, nee, einfach nur genossen, dass Freitag ist und dass man am nächsten Tag ausschlafen kann.
Ja, stimmt, früher hieß das, man ist der Letzte auf der Party gewesen und heute heißt das, man hat die Staffel und die nächste noch zu Ende geguckt.
Und man hat bei Twitter nochmal alles zurechtgerückt.
Ja.
Die ganzen Irrtümer beseitigt.
Genau, da sind ja noch häufig Irrtümer.
Ja, einer muss es doch machen.
Ja, someone is wrong on the internet. Ja. Wir haben heute eine fantastische Sendung. Und das Schöne ist, die haben wir eigentlich schon aufgenommen. Es ist nämlich ein Interview. Bevor wir da was zu sagen, wir haben Nachträge zur Holland-Sendung. Wir haben ja letztens hier diese Holland-Sendung gehabt. Du erinnerst dich wahrscheinlich?
Ja, die Niederlande-Sendung, ja.
Wie wir jetzt wieder sagen, die Sendung von den Netherlands. Das ist nämlich der erste Nachtrag. Also beim Schneiden haben wir nochmal geguckt und stellt sich raus, naja, eigentlich sagen, also in Holland ist also in den Niederlanden ist Holland schon fast verboten zu sagen jetzt, ne? Oder wie hast du das verstanden?
Ja, du hast das so gefunden, ja, na, das kann schon, ich habe mich da jetzt nicht weiter mit beschäftigt, das kann schon sein. Niederland, ja, sag mal, nee, wo hast du das gefunden, dass das doch relativ wichtig ist?
Ja, ich habe da irgendwie einen Zeitungsartikel gefunden, dass Anfang 2020 hat anscheinend das Land so ein bisschen rebelliert, dagegen als Holland bezeichnet zu werden. Und dann wurde in die niederländische Verfassung reingeschrieben, dass es alles eben die Niederlande sind und nicht Holland. Ja. Wir packen da nochmal einen Link dann vielleicht in die Shownotes zu dieser Sendung.
Ja, es ist interessant, ne? Die Tendenz, die es auch in Holland gibt. Also ich würde jetzt nicht gerade rechtsruck sagen, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die haben ja eine konservative Regierung bisher gehabt. Mal gucken, wie es weitergeht mit Rutte und so. Aber dieser Nationalstolz, der wächst halt tatsächlich auch. Also ich würde jetzt nicht von ungarischen Verhältnissen sprechen, aber das ist schon interessant, ne? In Holland, die legen halt auch auf bestimmte Sachen jetzt mittlerweile Wert, die vielleicht vorher eher egal waren. Oder dann auch ganz erschreckend, ne? Dass die das nur am Rande ja irgendwie krampfhaft jetzt versuchen, die ganzen Touristen aus Amsterdam wieder rauszu drängen. Also die finden das mittlerweile alle ganz doof, dass da so viele Touristen rumlaufen. Und ich meine, wer mal in Amsterdam war im Sommer oder so, der stimmt natürlich dazu, dass das unglaublich überfüllt ist und die Straßen unglaublich dreckig sind. Und da ist Party permanent. Und ich glaube, wenn du Amsterdamer bist, dann nervt das auch. Aber es ist krass, ja. Und vielleicht hängt das damit auch so ein bisschen zusammen, ne? Dass sie jetzt sagen, ja, die doofen Deutschen sollen nicht mehr Holland sagen. Wir sind eine stolze Nation namens Niederlande.
Das ist auch eine spannende Frage, ob das eigentlich ein rein so eine deutsche Eigenschaft war. Also was sagen denn die Belgier oder die Franzosen? Wie bezeichnen die denn das Land und die Region? Da haben wir, also wenn das einer hört und Bescheid weiß, vielleicht der Maha oder so.
Welche Region meinst du jetzt?
Naja, also ob die Franzosen das zum Beispiel auch machen oder gemacht haben, dass sie eher Holland sagen oder ob.
Ach so.
Was heißt sozusagen Holland bzw. die Niederlande? Was heißt das auf Französisch und was wird benutzt?
Ja, ich glaube tatsächlich wörtlich übersetzt, ne? Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Ach stimmt, aber das heißt
Niederlande im Grunde.
Das heißt
ja.
Land flach irgendwie.
Ja, genau.
Megant.
Ja, ja, das stimmt schon. Nee, Holland, das kann sein, dass es nur so eine deutsche Sache ist. Ja. Das kommt, weiß ich auch nicht so richtig. Ich fahre nach Holland. Und dann meinen sie gar nicht da am Meer, diese Provinz.
Ja.
Sondern, Egal.
Ja. Naja gut, also das sei gerade gestellt, die Niederlande, wenn man in den Niederlanden ist, besser Niederlande sagen und woanders am besten auch immer Niederlande.
Aber die Limo ist trotzdem doof.
Teils.
Genau. Die einen sagen so, die anderen so.
Da ist uns ja gerade in Bezug, wo du gerade sagst, Regierung, da ist uns dann ein kleiner Coup geglückt. Ich weiß, das haben vielleicht viele gar nicht gemerkt, aber eine Stunde nachdem die Holland-Sendung veröffentlicht war, ist die Regierung zurückgetreten. So.
Ja, Mark Rutte, ja. Was ist der Mark? Ja.
Ja, da habe
ich. Ja, so kann es sein.
Ja, und ja, da genau. Das mussten wir dann natürlich auch vertwittern. Sehr schön. Das, ja. Ansonsten haben wir auch, wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen und ein bisschen was ist noch eigene Recherche, was zu der Sendung gehört. Der Marcel, schönen Grüße, hat sich gemeldet und gesagt: Doch, in Holland gibt es ein Pfandsystem. Das ist aber schwer durchschaubar. Also er hat es wohl nicht durchschaut bekommen. Also er hatte den Eindruck, sie nehmen nur große oder nur große Plastikflaschen zurück. Genau, also wir wissen es nicht wirklich genauer. Also als Tourist, wenn du mal irgendwie da eine Weile bist, kriegst du es anscheinend auch nicht so ganz raus. Vielleicht ist es ähnlich kompliziert wie in Deutschland. Das ist ja, wenn man sich das wirklich anguckt, ist ja hammerschwierig. Also es gibt eins, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, und es gibt ja auch wahrscheinlich ein Recycle-System, ne? Also hier, ich finde es auch immer sehr kompliziert, aber was Aluminium zum Beispiel jetzt angeht, das wird ja wirklich recycelt, auch wenn das viel Energie kostet, was wieder ein Nachteil ist. Aber zum Beispiel bei den Nespresso-Kapseln, da ist das ja immer sehr großer Streit. Viele sind ja einfach weg von Nespresso wegen der Aluminium-Kapseln. Und ich habe jetzt heute noch gelesen, heute Morgen, weil ich neue Kapseln bestellt habe, auf der Seite nochmal nachgelesen, dass die mittlerweile in Deutschland bei einer Recycle-Rate von 100% sind. Oder Rücknahmequote, glaube ich, in Deutschland. Nicht überall auf der Welt, aber genau.
Okay. Kannst du denen das zurückschicken?
Das kann man da auch in den Läden abgeben. Da gibt es ja nicht so viele Läden von Nespresso, nur ganz wenige. Aber man kann denen das auch da vor die Tür stellen oder da reinbringen. Ich tue es halt immer in den gelben Sack. Und in Holland mit den ganzen, also wir haben ja wirklich sehr viele Dosen gehabt in der Holland, Niederlande-Folge.
Nee, glaube
ich. Da haben wir, und ich glaube, letzten Endes, klar, das ist nicht unbedingt alles Pfand, aber es wird zurückgenommen, ne? Es wird recycelt. Also Aluminium ist ja ein wertvoller Rohstoff, den gibt man ja nicht wie noch vor 50 Jahren irgendwie auf eine Halde oder so.
Es ist ein wertvoller Rohstoff, ja, wobei ich mehrfach gehört habe, dass auch die gelben Säcke auf der Halde leider landen. Also das Recycling kommt. Ja, also da müsste man sich eigentlich auch mal genauer. Wo ist Peter Lustig, wenn man ihn braucht, dass er sich das mal genau anguckt?
Ja. Ich kenne mich leider auch zu wenig aus.
Ob das wirklich, ja, also manchmal habe ich das Gefühl und auch gehört irgendwie, ja, das kommt aber auf dieselbe Halde wie der Restmüll und mit Recycling ist da irgendwie nicht viel. Das ist mehr so ein bisschen Augenwischerei und Geldmacherei. Ich hoffe, ich irre mich. Also ich hoffe, es ist in Wirklichkeit anders, weil tatsächlich, wir trennen natürlich auch, ne? Also Papier, ja. Restmüll, gelbe Tonne. Und, nee, das war's. Und Kaninchenfutter. Ah. Ja. So, und dann zu den Getränken habe ich auch einiges. Also das Mogu Mogu, da gibt es da gibt es tatsächlich 20 Sorten von.
Wow.
Also genau, du hattest ja 9 schon gefunden. Und ich habe dann auch mal so ein bisschen rumgegoogelt und es gibt die Seite getmogumogu.com.
Ja.
Das ist eine amerikanische Seite und die versenden auch nur nach Amerika leider. Da stehen geschlagene 20 Sorten.
Wow.
Da gibt's echt alles von. Das fand ich ganz spannend. Du kriegst die in Deutschland auch, hatte ich mal geguckt, leider nur palettenweise und nicht gemischt. Also so eine Palette mit 20 verschiedenen würde ich sofort bestellen, einfach aus Neugier. Aber eine Palette mit, das sind immer 24 Stück von nur einer Sorte, ja, so toll fand ich es jetzt doch nicht.
Ja, für die nicht die letzte Folge gehört haben, Mogu Mogu war dieses Zeug, wo so Stückchen drin rumschwimmen, die man dann mit essen muss und auch rumkauen muss. Und deswegen nennen das Gattechu. Das sind diese kleinen Bröckelchen aus, was war das, Kokosnussöl, also gepresstes Kokosnuss. Du standst total drauf, ne? Ich fand es so mittelmäßig.
Ja, genau, so war es. Also ich habe ruckzuck die ganze Flasche leer gehabt und ich habe auch immer schön gechewt. Ich hatte da Spaß dran.
Ja.
Und also ich glaube, wenn man es in Mixer tut, hat man auch Marmelade. Also da war ja, könnte man auch mal machen, dass man sich mal das auskippt und dann Flüssigkeit von Brocken trennt.
Ja.
Ich glaube, da ist sehr wenig Flüssigkeit und sehr viel Brocken drin gewesen.
Ja.
Aber
ja, jetzt mal was Neues. Ist was anderes. Ist cool. Also ich unterstütze das ja, denn da mal neue Sachen probiert werden und nicht einfach nur die 2578. Cola gebraut wird, sondern mal irgendwie sowas probiert wird. Das finde ich immer grundsätzlich cool.
Ja. Und du hattest ja auch damals, du hattest ja die leckere Mango mitgebracht. Mango ist ja sowieso.
Ja.
Also die war, ich fand das echt gut.
Mhm.
Ja, lustig. Dann haben wir über die Chubby. Die Chubby war ja für uns unerträglich. Ich glaube, die haben kurz einmal genippt und dann auch gesagt, ja, danke.
Ja.
Der haben wir ein bisschen Unrecht getan.
Mhm.
Also weiß ich nicht, ob wir ihr wirklich Unrecht getan haben, aber tatsächlich hat die im echten Leben, wenn man sie frisch kauft, hat die Kohlensäure.
Ah ja.
Okay. Das hatten wir ja so ein bisschen vermutet in der Sendung.
Die war jetzt ein Jahr alt, ne? Die standen ein Jahr in der Ecke.
Genau, die war ein Jahr alt und stand in so eine Plastikflasche. Ein Plastikfläschchen und da ist irgendwie anscheinend die Kohlensäure rausdiffundiert über die Jahre, über die Monate.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, mit Kohlensäure schmeckst du die Süße nicht ganz so arg.
Das kann sein, ja.
Dass das ein bisschen besser so runter geht, wenn es noch ein bisschen prickelt und schäumt. Tatsächlich hier, du kennst ja jemanden, dem die lecker geschmeckt hat auch, ne? Das muss man auch mal sagen.
Ja, das stimmt. Gibt es da eigentlich noch weitere Sorten von? Weil ich habe mich ja offenbar bei der Mogu Mogu vertan. Ich habe ja im Netz recherchiert und bin nur auf 9 oder was gekommen. Und du hast nochmal 11 weitere gefunden. Und bei der Chubby gab es aber, glaube ich, jetzt wirklich nur die ich gefunden hatte. Ne? So 3 oder so.
Ja, nee, 3, also du hattest Link, genau 3. Ja, genau 3. Ja. Also mehr als 3 habe ich ja auch nicht gefragt, habe ich euch nicht gesucht. Okay. Aber da war ich auf der offiziellen Homepage, die du ja auch, du hattest ja den Link rausgesucht. Und da gibt es diese 3, genau.
Ja, müssen wir vielleicht nochmal kaufen, irgendwann. In Holland. In den Niederlanden.
Wenn wir uns auf unserer großen Limonadentour durch Deutschland sind, von Amsterdam über Vielang, nach Hamm bis runter nach München, dann holen wir uns die nochmal.
Also die holländische Grenze ist von hier etwas mehr als eine Stunde entfernt. Also von daher.
Ja, von Düsseldorf auch. Vielleicht sogar noch näher, ne? Also kann man mal rüberspringen. Ja, der Albert Heinig ist ja weg da. Das ist ja schade.
Ja.
Schade. Zu der Real Tropical Fruits mit Basilikum Seeds. Wie hießen die nochmal? Basil Seed.
Basil,
genau. Da ist mir eine Frage eingefallen, die mir in der Sendung nicht eingefallen ist, sondern warum keimen die Kerne nicht?
Keimen die in der Limonade nicht?
Warum das stimmt. Die nicht? Also sie haben Wasser. Ich glaube, Zucker können sie wahrscheinlich auch in Maßen gebrauchen, aber sie keimen nicht. Ich vermute. Nee, sag, was vermutest du?
Ja, ich vermute, dass man die erhitzt hat vielleicht vorher, damit die nicht mehr keimen und ab einer gewissen Temperatur kann die DNA dann nicht mehr so richtig funktionieren, weil die kaputt ist. So war es vielleicht?
Ich glaube auch. Ich glaube, die sind tot. Die sind getötet. Ja. Getötete Basilikum. Gerne.
Wie die Alge, die du hast ja auch nochmal Wiederbelebungsversuche.
Genau. Ich hab versucht, die Alge zu retten, aber...
Ja.
Die war tot. Ja.
Alge.
Vielleicht tatsächlich ist das auch Absicht. Also wenn tatsächlich
in klar.
Algengetränk, aber das fällt mir jetzt auch erst auf, ne?
Ja.
Ach nee, also im Algengetränk sollte sie tot sein, damit sie nicht weiter algt. Dann hast du nachher nur noch Alge in der Flasche. Aber mir ging es ja um das Algenpulver.
Mhm.
Aber das war auch tot.
Ja. Ja, was ich da aber auch interessant finde, oder fast noch interessanter ist, diese Basilikumsamen, okay, warum keimen die nicht? Aber die andere Frage, die ich mir immer da stelle, ist, warum sinken die eigentlich nicht runter? Die schwimmen ja permanent überall in der Flasche, also auch oben und in der Mitte und so.
Das stimmt.
Und es gibt ja so Essig zum Beispiel, wo dann auch Sachen drin rumschwimmen. Da habe ich mich schon immer gefragt, warum sinkt das nicht runter? So ganz verstanden habe ich es immer noch nicht, aber ich glaube, es hat was mit der Dichte dieser Samen zu tun. Die haben genau dieselbe Dichte wie die Flüssigkeit drumherum. Das heißt, sie sind durchtränkt von dieser Flüssigkeit und deswegen, ne, irgendwie so. Aber also richtig Sinn macht das für mich immer noch nicht.
Stimmt. Also sicherlich, es hat natürlich mit dem Gewicht zu tun. Das auf jeden Fall. Und ansonsten weiß ich es auch nicht. Ich habe mir die Frage aber auch schon gestellt. Beziehungsweise in einer etwas anderen Variante. nämlich warum trennen sich manche Flüssigkeiten auf in die Bestandteile? Ne? Irgendwas sinkt nach unten, irgendwas bleibt oben. So Milch zum Beispiel, wenn die Milch länger stehen lässt zum Beispiel.
Ja, das hat was mit der Dichte zu tun. Ne? Die Erdanziehung sorgt dafür, dass das, was dichter zusammengepackt ist, nach unten gezogen wird, zum Erdmittelpunkt, wenn man so will. Ja. Und das, was ein bisschen leichter ist, deswegen ist die Atmosphäre ja auch getrennt. Also alles das, was ein bisschen leichter ist, ist oben. Also in das bisschen Helium und so weiter ist alles ein bisschen weiter oben und alles, was schwer ist, geht runter. Und das ist in Physikern ja auch so. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass so Basilikumkerne einfach mal dichter sind als so eine Limo.
Ja, also genau, in dem Fall ist Dichte und Gewicht ja sehr eng verwandt. Also dichter heißt ja aufs gleiche Volumen schwerer.
Ja.
Und bei anderen Getränken ist das nicht so. Also in der Cola. Eine Cola kannst du einfach mal ein Jahrhundert stehen lassen, da passiert gar nichts.
Ja.
Oder setzt du manchmal unten doch Zucker ab? Könnte das sein?
Nee, Zucker ist ja eine Lösung. Ne? Also das ist ja dann chemisch gesehen ein Unterschied, ob du eine Lösung hast, also wenn die wirklich miteinander, also weil der Zucker löst sich ja auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Basilikumkerne kippst du dann nur da rein. Das ist ja nur eine Mischung. Also okay. Chemisch gesehen lösen sich die Moleküle ja dann, packen sich zusammen mit den Wassermolekülen und die da sinkt nichts ab oder so, sondern die Moleküle gehören zusammen dann sozusagen.
Aber das gilt ja nicht für alles, was in der Cola drin ist. Da bilden sich ja keine Cola-Moleküle, oder?
Nee. Ach so, du meinst so die Aromen und so, ja.
Ja, also da gibt es ja viele verschiedene Inhaltsstoffe drin und da sollte man meinen, könnte sich was trennen, aber da trennt sich nichts.
Aber ich kenne jetzt jemanden, den man da fragen kann.
Lustig. Fass, das wollte ich auch gleich sagen. Ich habe noch einen einzigen Nachtrag.
Ja.
Nämlich zum Fastfood-Guru.
Ja.
Der ja tatsächlich auf YouTube jeden Tag irgendwie ein Video raushaut, ne, anscheinend.
Ja, immer so 2-3 Minuten nur, ne, aber dafür jeden Tag, ja.
Unfassbar. Also dieses Durchhaltevermögen, Respekt. Und ich finde den auch ganz gut und unterhaltsam. Allerdings bei der Sprite-Kaktus, ne?
Ja, habe ich auch gesehen.
Da liegt der gute Mann ja voll daneben. Meine Fresse, er findet es ja super.
Er findet es super und sieht keinen Unterschied zu einer normalen Sprite.
Ja, also verstehe ich. Also wir konnten es ja nicht trinken. Und wir können eine Menge ab.
Und wir kennen die Sprite. Also ich kenne die Sprite. Also naja, gut. Aber wenn du jeden Tag sowas da wegsäufst, dann hast du auch irgendwann... Hast du die Folge mit der Ramune gesehen, mit der japanischen Limo?
Nee.
Da kackt er auch total ab. Aber vor allem, weil er an der Flasche scheitert. Wir haben ja mehr so an dem Wort... Wir sind ja schon an dem Wort gescheitert. Glaskugelverschluss und so weiter.
Ja.
Bei der Ramune, bei der japanischen. Die hat er auch. Und das fängt damit an, dass er Ramune sagt. Das ist so eine Ramune-Limonade. Er weiß ja auch nicht, was das ist.
Ramones.
Und er hätte sie in Texas irgendwo gekauft. Und ich so, ja, das ist aber eine japanische und heißt Ramune. Aber gut, also er informiert sich halt eigentlich fast, glaube ich, überhaupt nicht.
Noch weniger.
Und dann scheitert er wirklich eine Viertelstunde lang daran, diese Flasche aufzukriegen. Das ist irgendwie auch lustig. Aber bei uns war es ja auch nicht so viel anders. Wir wussten, also dank dir, du hast sie ja schon mal aufgemacht. Du wusstest, wie die aufgeht, aber er
Ich habe meine allererste Stilecht in einem japanischen Restaurant in Düsseldorf.
Und da japanische Anleitung aufgemacht.
Genau, ich stand erst auch vor der Flasche und dachte, ja, das ist nett. Und jetzt? Ja. Und dann musste mir die Bedienung das auch erklären. Ja, musste drauf.
Ja. Der Fastfood-Guru.
Aber also guter Mann.
Ja, über Geschmack macht interessante kann man streiten, Sachen.
Guter Mann, ja.
Eine Geschichte habe ich auch noch, die mir jetzt die Tage begegnet ist. Ich konnte es erst nicht glauben. Ich dachte, das wäre irgendwie der Postillon oder so. Aber ein amerikanischer Journalist hat ja jetzt irgendwie einen Tweet abgesetzt mit einem Foto dabei oder ein paar Fotos und hat erzählt, dass er mit einem Kollegen zusammen 2019 oder so beim Ex-President Donald J. Trump war im Oval Office und hat auf dem Schreibtisch irgendwie einen Knopf gesehen, haben auch Fotos von gemacht und so, und dann haben sie mal recherchiert, was das ist oder gefragt, was das für ein Knopf ist, und war tatsächlich so, dass Donald Trump diesen Knopf hat installieren lassen, damit er immer, wenn er da drauf drückt, eine Diet Coke bekommt. Und den hat jetzt der Nachfolger abbauen lassen.
Ernsthaft?
Okay. Großer Verwunderung. Ja, das ist so heftig. Also ich meine, ausgerechnet Diet Coke. Ich meine, das ist irgendwo lustig.
Natürlich.
Ich hatte was von den Simpsons. Ja, so ein Präsident, der so Knöpfe auf seinem Schreibtisch hat im Oval Office. Und wenn er da drauf drückt, kriegt er einen Burger oder eine Coke. Aber dann ausgerechnet eine Diet Coke.
Nicht eine Diet Coke. Ich meine, da bist du ja Präsident, der mächtigste Mann der Welt, ja? Und dann nutzt du deine Macht, um dir einen geilen Knopf auf den Tisch machen zu lassen. Ja. Und dann belegst du den mit Diet Coke.
Ich habe ja die letzten Tage mich tatsächlich jetzt wieder ausführlich mit den USA und der Wahl von Biden und vor allen Dingen dieser Katastrophe vom Capitol Hill beschäftigt. Und mir kam immer wieder, wenn man sich mit Trump beschäftigt, kommen einem immer wieder Vergleiche zu diesem wunderbaren Film Idiocracy, den du ja auch kennst. Ich glaube, du hast mir den sogar mal empfohlen. Ich hatte den Namen zweimal gehört, aber ich habe den noch nie gesehen. Den muss man sich unbedingt mal angucken. Und wenn man den guckt, denkt man die ganze Zeit, Alter, da gibt es so viele Parallelen zu den USA und zu Trump. Also der Inhalt ist ja, ein Mensch wird in die Zukunft katapultiert durch eine Zeitmaschine oder durch ein Einfriergerät, wacht wieder auf und er stellt fest, in den USA sind alle Menschen unfassbar dumm geworden. Und der Mensch, der Präsident, ist halt ein Müh schlauer als die anderen, aber immer noch strunzdumm. Und betrinkender. Und deswegen komme ich nämlich wieder jetzt auf unseren Podcast, weil ich immer daran denken musste, dass da ja auch eine Limonade eine große Rolle spielt.
Das stimmt.
Nämlich Brando.
Ach nee,
die trinken.
Ja, Brando, okay.
Brando, ja. Die trinken das alle und bewässern damit ihre Felder.
War das nicht Gatorade? Ich meine, nee, die bewässern ihre Felder mit Gatorade und wundern sich, dass nichts wächst.
Also ich habe jetzt den Film nicht nochmal gesehen, aber im Web nochmal nachgeguckt. Das soll so ein Verschnitt sein, glaube ich, von Gatorade, ja. Die bewässern damit ihre Felder und wundern sich, dass die Pflanzen davon nicht wachsen. Und dieser Typ aus der Vergangenheit ist halt ein bisschen schlauer als die Leute in der Zukunft und sagt denen dann halt, ja, ihr müsst Wasser nehmen. Dann erklärte das sogar mit Elektrolyte, weiß nicht genau, was das ist, aber er sagt halt, ja, wegen der Elektrolyte und so. Oder nee, die sagen immer, Brando
ist gut für uns.
Und dann auch in Brando steckt, was Pflanzen schmeckt. Es enthält Elektrolyte. Und dann sagt er halt, nee, ihr müsst Wasser nehmen, dann wachsen die auch wieder. Und dann sagen die ganz entsetzt, wie, Wasser, das, was im Klo ist? Und dann... Und ich musste immer daran denken, wie dieser Zusammenhang zwischen Limonade, USA und diesem Podcast hier. Und jetzt kommt ausgerechnet noch diese Geschichte aus dem Weißen Haus.
Das ist ja so geil. Wahnsinn. Ja, Idiocracy ist ein guter Film, ist aber auch einer von den Filmen, die auch noch viel Potenzial verschenken. Also als ich von dem Film gehört habe, dachte ich, ja, der ist bestimmt richtig super. Und der hat auch echt Szenen, wo du dich wegschmeißt.
Ja.
Ja, ist aber auch viel verschenkt worden. Also ich glaube, da hätte man noch deutlich mehr draus machen können.
Ja.
Ist manchmal ein bisschen, ja, also es hätte eine richtige Satire werden können.
Ja.
So Richtung, ja, weiß nicht, so vielleicht Richtung Stonk oder Brasil in ein bisschen lustig oder so.
Ja.
Ist aber immer noch ein guter Film, also kann man sich mal angucken. Gerade so die ersten 20, 30 Minuten, danach, glaube ich, baut er ein bisschen ab insgesamt, aber
Jutta. Übrigens gibt's Brando in echt tatsächlich, irgendwer hat das nachgebaut. Du kannst auch irgendwie so Fanartikel kaufen, irgendwelche Flaschenhalter und so. Brando.
Wahrscheinlich. Okay, also weil ich erinnere mich irgendwie ganz klar an Gatorade, aber kann sein, dass sie das einfach beim Übersetzen in Gatorade umgewandelt haben, weil Brando in Deutschland keiner kennt.
Ah ja, ist das kann sein, ja.
Effekt.
Ja.
Ja, aber jetzt zu schlauen Leuten und guten Getränken.
Ja.
Du hattest was entdeckt.
Ja, genau.
Wen entdeckt sozusagen?
Ja, ich habe einen FAZ-Artikel gelesen über eine Studentin aus Gießen, die eine Methode gefunden hat, aus Johannisbeer-Trester, also den Resten von dem Pressen, da hat die eine Methode rausgefunden, wie man daraus Limonade machen kann. Und das fanden wir so geil, dass wir sie gefragt haben, ob sie uns da mal ein paar Fragen beantworten kann.
Genau.
Janine Hoffmann.
Ihr werdet es gleich selber hören. Sehr sympathische, nette Person. Wir hatten echt, also ein tolles Interview. Wir hatten eine Menge Spaß, würde ich sagen. Und hört es euch an. Also wenn es nach uns geht, sammeln wir Fragen und irgendwann machen wir nochmal eine Sendung mit Janine. Dann kann sie uns nochmal erklären, warum, ja, wie sich das mit der Dichte verhält und warum sich manche Getränke trennen und so. Also die weiß einfach unheimlich viel, ne?
Mhm, ja.
Sollen wir mal reinschalten ins Interview?
Yes. Ja, genau. Ich habe Anfang Januar, ich glaube in der FAZ war es, diese Überschrift gelesen, Limonade aus Resten, Limonade aus Beerenresten. Und da habe ich mir das genau angeguckt. Und tatsächlich ist da eine Studentin aus Gießen, die Janine Hoffmann, die eine Methode gefunden hat aus Trester. Da kommen wir nachher noch drauf, Johannisbeertrester, nochmal das neu zu verwerten und da Limonade draus zu machen. Und da haben wir gesagt, die müssen wir unbedingt mal sprechen, die müssen wir mal für ein Interview gewinnen. Genau, und die hat sich bereit erklärt. Hallo Janine.
Hallo.
Ist eigentlich Janine richtig oder Janine?
Janine ist richtig, ist französisch.
Ah, okay. Janine Hoffmann, genau.
Genau.
Also genau, wir wechseln uns einfach ab vielleicht mit den Fragen so, aber vielleicht die schlichteste und einfachste und erste Frage wäre, wer bist du und was machst du?
Also meinen Namen kennt ihr ja jetzt schon und ich habe 2015 angefangen zu studieren, Lebensmittelchemie in Gießen. Nee, stimmt gar nicht, ich habe angefangen mit Chemie und habe dann nach dem dritten Semester gemerkt, okay, das ist noch nicht ganz so mein Ding, habe dann gewechselt auf Lebensmittelchemie und das ging zum Glück super reibungslos, sodass ich dann in Regelstudienzeit erst den Bachelor und dann noch den Master abschließen konnte. Genau, und ich komme ursprünglich aus Butzbach, das ist in der Wetterau, und dann hat sich eben Gießen angeboten zum Studieren und am Anfang war ich noch nicht zu 100% überzeugt von Gießen, aber letzten Endes hat irgendwie der Charme und vor allem die Leute mich zu 100% überzeugt und es war so schön und genau, das bin ich.
Ich kenne ja Gießen ganz gut, viele Jahre schon mittlerweile, und ich kenne diese Aussage auch irgendwie ganz gut von Studenten, ne? Die sagen halt, okay, die Stadt ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, aber die Leute, und wenn man, also ich habe ja in Düsseldorf studiert und da ist das Studentenleben wirklich komplett anders, also es ist halt eine größere Stadt und in Gießen ist das, glaube ich, so findet das Partyleben dann halt in den WGs statt, so, ne? Das ist so irgendwie ein bisschen...
Kann ich absolut unterschreiben.
Ja, ja. Genau, du hast also an der Justus-Liebig-Universität Gießen, die JLU, studiert und dann hast du diese Masterarbeit geschrieben, über die wir ja hier hauptsächlich sprechen, wobei ich auch sagen muss, ich finde es auch abgesehen davon total cool, dass wir mal eine Lebensmittelchemikerin dabei haben, die wir dann einfach mal löchern können, vielleicht auch bei bestimmten Fragen, weil du hast ja schon angemerkt, dass manche Sachen, die wir hier erzählen, nicht so ganz richtig sind, um es vielleicht vorsichtig auszudrücken. Also Stichwort hier, ich rede immer gerne und fälschlicherweise von Milligramm auf 100 Milliliter und so weiter, also bei Zucker, ne, 7, das sind natürlich 7 Gramm auf 100 Milliliter. Das finde ich super, dass du uns da korrigierst. Also wenn du da noch mehr solche Sachen hast, wo wir, du hast, glaube ich, ein bisschen quer gehört, wenn gerne, also dann sag, hau raus.
Ja, also das war's. Also das waren auch erstmal meine zwei Anmerkungen, die ich hatte. und genau, aber ansonsten, ich bin da auch gerne da.
Cool. Jetzt genau, bei Lebensmittelchemie habe ich gerade gedacht, wie verhält sich denn Lebensmittelchemie so als Lehrfach zu Ernährungswissenschaften, also hier Ökotrophologie oder so?
Also zu 100% kann ich dir das natürlich nicht beantworten, weil ich das Ökotrophologie nicht studiert habe. Also ich glaube, prinzipiell ist erstmal wichtig, dass diese zwei Fächer in unterschiedlichen Fachbereichen angesiedelt sind. Also wir sind Fachbereich 08, also Chemie und Bio. Und die Ernährungswissenschaften und Ökotrophologie haben Fachbereich 9. Und die Lebensmittelchemie ist halt, gerade im Bachelor haben wir auch noch dieselben ja, Module wie die Chemiker und die Materialwissenschaften, da sind wir viel zusammen, weswegen auch mein Wechsel so einfach war. Also man hat erstmal so ein richtig dickes Grundstudium an Chemie, an ganz verschiedenen Disziplinen, also die organische Chemie, die Analytik, die anorganische und die physikalische und genau. Und ich glaube, die Ernährungswissenschaftler haben nur sehr wenig Chemie und auch kaum Labor, wenn, aber da ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Wir hatten auch ein paar Module von Fachbereich 09 und ja, die waren schon gefühlt anders. Also ja. Genau, bei uns war das halt irgendwie also einfach viel chemischer und die Module, die wir in Fachbereich 9 hatten, waren halt auch viel mit welches Getreide ist das und was ist Grünkern und sowas.
Wobei man ja denken sollte, am Ende geht es immer darum, dass irgendwie gesundes Essen auf den Tisch kommt, oder? Oder ist es bei der Chemie eher darum, wie stellen wir das her?
Ja und nein. Also natürlich ist es sinnvoll, wenn man der Überzeugung ist, dass man ein gesundes Produkt haben möchte. Aber in der Lebensmittelchemie geht es zum Beispiel auch viel, gerade jetzt Professor Zorn, aus dessen Haus ich ja komme, ist ganz groß in Aroma-Forschung. Und da geht es eben auch viel darum, wie man Aromen natürlich herstellen kann, zum Beispiel eben durch Pilze. Und das ist natürlich klasse, wenn man so einen Pilz hat, der halt ganz viel von irgendeinem Aroma selbst herstellt. Und ja, da geht es eben viel so um sowas. Und man analysiert, welche Schadstoffe sind, können entstehen. Das macht zum Beispiel auch viel der Professor Hamscher, viel Rückstandsanalytik. Und ja, das kommt eben sehr, sehr darauf an, auf was sich der Professor spezialisiert hat.
Sag mal gerade, wie funktioniert das denn, dass ein Pilz Aromen herstellen kann? Also ich weiß, das ist ja so auch bei der Gärung, ne, beim Bier und so, da kommt dann halt Alkohol raus. Aber du sagtest gerade, da kommt dann Aroma bei raus. Wie funktioniert das? Kannst du da mal uns mal irgendwie erklären, was das heißt?
Genau, also ganz simpel gesagt nutzt ein Pilz irgendein Nährmedium, mit einer Kohlenstoff- und Stickstoffquelle, und daraus hat er über den Terpen-Biosyntheseweg, so nennt sich das, kann der eben verschiedene Aromen produzieren. Das ist sehr interessant, weil natürlich dann auch ganz verschiedene Aromen, die im besten Fall natürlich auch noch gut riechen, dann eben produziert werden können, und die können natürlich dann großtechnisch genutzt werden. Und das ist natürlich äußerst praktisch und vor allem sehr nachhaltig, weil eine technische Synthese ist zum einen sehr teuer und zum anderen auch nicht erwünscht, weil wer möchte einen synthetischen Aromastoff haben, wenn er einen natürlichen haben kann.
Was sind das denn dann für Aromen? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Pilz zum Beispiel ein Aroma herstellt, das dann wie Erdbeere schmeckt oder so. Ne? Das sind doch bestimmt dann besondere Aromen.
Tatsächlich,
oder?
Ziemlich genau. Also das sind hauptsächlich Terpene. Und zum Beispiel macht das eben auch, also den Pilz, den ich benutzt habe, der macht das eben auch. Meine Basis war ja Johannisbeertrester, und dann gibt man diesen Pilz dazu und dann produziert der Pilz tatsächlich Aromen. Und das kommt eben, es ist sehr, sehr unterschiedlich, es kommt sehr auf den Pilz an. Zum Beispiel hat mein Pilz so einen ganz charakteristischen Honiggeruch produziert. Also das war super interessant. Und das macht der Pilz auch auf anderen Medien, also nicht nur auf Johannisbeertrester, sondern auch auf anderen Grundlagen. Das ist natürlich dann wichtig, dass man das weiß, wenn man sich, also man beschäftigt sich im Vorfeld, bevor man so eine Forschung anfängt, guckt man erstmal, okay, was gibt es schon für Literatur, was gibt es für Paper? Und dann schaut man, was der Pilz eben so für Aromen macht. Und also so ein Honigaroma ist schon auch sehr spannend.
Gibt es das denn schon länger oder ist das jetzt was Neues? Also haben wir zum Beispiel mit großer Wahrscheinlichkeit schon mal Getränke getrunken, wo so ein Pilz am Werk war? Oder ist das, hat das die Wissenschaft jetzt gerade erst festgestellt?
Das müsste es eigentlich schon länger geben. Also bei Getränken weiß ich das jetzt gar nicht so genau.
Okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie was, das meinetwegen jetzt an der Uni Gießen gerade frisch.
Genau, das ist jetzt nichts brandneues, sondern das macht man schon sehr lange.
Ah ja.
Ist das so, dass man dann sozusagen Pilze nimmt, die man schon kennt, oder sucht man Pilze, oder gibt es sogar eine Möglichkeit, die Pilze zu beeinflussen? Also wenn man jetzt so einen Honigpilz hat, dass man dann sagt, ja, ich hätte jetzt aber eigentlich gerne, dass er mir hier Waldmeister macht.
Okay, also das ist jetzt natürlich eine schwierig zu beantworten. Also man geht jetzt nicht in den Wald und sucht Pilze, sondern man testet natürlich erstmal so ein bisschen aus. Und wie gesagt, also man liest eben auch viel in der Literatur. Man guckt, was kann der Pilz auch natürlich bilden. Also manche Pilze haben an sich ja auch schon Aroma, außer eben dieses typische Pilzaroma, was so nach Champignon riecht. Sondern es gibt eben Pilze, die riechen eben nach Kokos oder so. Das ist dann auch yes, sehr spannend. Man kann den Pilz schon beeinflussen. Also man kann ihn zum Beispiel unter Stress setzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber man, also das ist so oxidativer Stress. Das bedeutet, dass der Pilz eben ja nicht unter optimalen Wachstumsbedingungen ist und dann verändert er eben auch sein, genau, dann muss er sich umstellen. Und dann kann es schon auch sein, dass der ein paar andere Sachen macht, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, mein Pilz macht Honig und jetzt gebe ich dem was anderes zu essen und dann macht der Waldmeister.
Nee, so,
also ganz so funktioniert das nicht. Aber man kann ihn schon auch vor allem dahingehend beeinflussen, wie viel er davon produziert. Und da muss man natürlich die optimalen Wachstumsbedingungen finden. Und es ist nicht immer ganz so einfach. Das ist sehr, sehr viel Rumprobiererei. Vor allem, weil so ein Pilz wächst auch nicht immer so ganz so schnell.
Wo du das mit dem Wald erwähnt hast, also das sind jetzt, ich stelle mir das jetzt schon eher so als Schimmelpilze vor, die ja halt in der Küche auf Brot und so, und die wachsen ja auch mehr ins Brot rein und nicht so, naja, wie so ein Champignon, ne? Der wächst ja halt nach oben raus und überhaupt die Pilze im Wald, die man sucht, das sind schon mehr so, oder sind das tatsächlich Pilze, die so in die Höhe wachsen und dann oben so eine Kappe bilden und so? Nee, das sind schon so
matschige Schimmelpilze. Also,
echt? Gibt's da? Aha.
Also es gibt nicht jeder Pilz, also das dieses Schimmelige, was du so kennst, das nennt man Myzel. Und nicht jeder Pilz ist in der Lage, einen Fruchtkörper zu bilden. Das ist dieses hübsche Käppchen dann. Ah. Genau, also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also mein Pilz, der sieht auch ein bisschen aus normalerweise wie eine Kokosnuss und der wächst eigentlich also auf so Kiefern. Und deswegen hat er auch den Namen Kokos. Genau, also das ist halt auch sehr, sehr unterschiedlich.
Aber tatsächlich ein Pilz, den man mit bloßem Auge so sehen könnte und auch anfassen.
Genau, der sieht so ein bisschen aus wie eine Kokosnuss.
Ein kleines Kügelchen dann. So ein, ey, ja.
Ja, man hat den, nee, das ist tatsächlich auch relativ groß. Also das ist ein traditioneller Heilpilz und zwar hat man den zum Beispiel in China, hat man auch einfach so als Fu Ling nennt sich das. Und dann hat man das schon seit Jahrtausenden isst man den da. Und das nennt man auch das Silber der chinesischen Medizin.
Mhm. Und dieser Pilz deiner Wahl heißt Wolfiporia coccus, ist das richtig? Oder?
Genau, Wolfiporia coccus.
Das ist richtig. Und ich vermute mal, das ist nach irgendeinem Biologen benannt oder was? Also Wolfiporia ist
ja wahrscheinlich die werden nach ihren Klassen benannt. Also genau, also der gehört zur Klasse der Basidium mycota und Entschuldigung, der Abteilung der Basidium mycota. Das sind die Ständerpilze. Und also die werden dann halt eben so benannt nach irgendetwas. Also da gibt es dann so ein Schema und dann gibt es auch nicht nur den Wolfiporia coccus, sondern auch den Wolfiporia irgendwas. Und genau, das Kokos kommt jetzt zum Beispiel eben von der Kokosnuss und es kommt eben darauf an, von welchem, also woher die stammen. So quasi wie so ein Familienstammbaum.
Ah ja, also Kokos nicht, weil er so schmeckt oder so, sondern weil er so aussieht, hast du gesagt, ne?
Wie genau. Der Kokosnuss.
Ja. Und wie kamst denn du dann da drauf, dass man mit diesem Pilz was Spannendes anstellen kann in Sachen Johannisbeer?
Also, das war jetzt nicht konkret meine Idee, sondern also meistens läuft es, ich weiß nicht, ob das jetzt überall in der Naturwissenschaft so ist, aber meistens läuft es so ab, dass der Professor hat ja irgendein Themengebiet, in dem er sich eben spezialisiert hat. Und dann gibt es da eben verschiedene Doktorarbeiten. Und dann entwickeln sich aus diesen Doktorarbeiten meistens auch noch so, ich sag mal, Abkömmlinge. Und genau so ist mein Projekt auch entstanden. Und zwar arbeitet meine Betreuerin Svenja eben viel mit dem Wolfiporia coccus. Und dann ist denen eben aufgefallen, dass der eben, also dass der ein ganz gutes Aroma bildet, auch mit Johannisbeertrester. Und so kam die auf die Idee, dass man daraus ja vielleicht ein Getränk machen könnte, weil das eben schon ganz gut an sich schon so war. Und genau, dann hat Svenja das angeboten. Ich habe mich darauf beworben und durfte begeistert dieses Thema übernehmen.
Und was hast du dann gemacht?
An sich wurde das Thema, erstmal wurde daraus eine Bachelorarbeit, in der die geguckt haben, ob das überhaupt funktioniert. Das hat Lisa Kepler gemacht Und sie hat ja erstmal geguckt, okay, sie hat erstmal eine Medienoptimierung gemacht, also angefangen, kann man das denn überhaupt machen? Und dann hat sie erstmal so Feldversuche gemacht und musste gucken, okay, ist das überhaupt möglich? Und das Endergebnis war dann, ja, das ist ganz gut. Und meine Aufgabe war, das Ganze dann noch fertig zu optimieren und zu gucken, ob das Ganze dann auch so prozessiert werden kann, wie eben auch in der Industrie. Und das zu Beginn habe ich erstmal eine Marktanalyse gemacht, um zu schauen, okay, was gibt's für Produkte, wo gehen die Trends hin? Und dann habe ich eben festgestellt, dass vor allem so viele neue Limonaden eben versuchen, eher wenig Zucker zu nehmen und auch Zuckerersatz, zum Beispiel Agavendicksaft oder ja eben so Alternativen zu klassischem raffinierten Zucker. Genau, und dann war eben Hauptgesichtspunkte der Optimierung erstmal natürlich Geruch und Geschmack, ganz simpel, weil es muss ja am Ende schmecken. Und dann habe ich angefangen zu schauen, wie viel Trester muss ich verwenden und auch welchen Trester. Dann habe ich verschiedene Zucker ausprobiert, also ganz viele, aber letzten Endes war tatsächlich klassischer Zucker am besten. Und dann musste ich auch gucken, wie viel von dem ganzen Zucker dann eben drin sein sollte. Und dann war eben auch sehr wichtig, ich musste auch immer wieder die Fermentationsdauer anpassen. Und das war natürlich dann ein bisschen tricky, immer zu gucken, da musste ich mal ganz viel probieren. Okay, wie schmeckt das jetzt an dem Tag? Wie schmeckt das an dem Tag? Und dann, wenn ich das für gut empfunden habe, habe ich das dann auch einem Panel von 20 Prüfpersonen immer vorgeführt. Die mussten das Ganze dann immer bewerten, also Geruch und Geschmack. Und dann mussten die auch dann immer gucken, okay, wie intensiv ist zum Beispiel die fruchtige Note. Und genau, über all diese Daten habe ich dann so dann die optimale Zusammensetzung gefunden. Und dann habe ich geschaut, ob ich das Ganze auch in größerem Maßstab machen kann, weil natürlich im Labor ist alles sehr begrenzt groß und man probiert natürlich erstmal im kleinsten Maßstab. Und dann bin ich eben immer größer gegangen und habe dann am Schluss wirklich mit riesigen Kolben rumhantiert und ich musste auch die ganze Arbeitsgruppe, die mussten dann die ganzen Schüttler für mich freiräumen, weil meine riesen Kolben da alle drauf passen mussten.
Die Limo-Produktion.
Genau. Ja, dann haben wir das dann auch nach Geisenheim gebracht, weil wir mit denen eine Kooperation hatten. Und das war auch super cool, weil dann konnten wir gucken, okay, können wir das Ganze enzymieren? Kann man das filtrieren und dann eben auch pasteurisieren und karbonisieren? Und am Ende hatten wir tatsächlich eben ein Produkt in der Flasche, eine richtige Limo, die man ja auch auf dem Foto sieht. Ja, also tatsächlich funktioniert das alles und das war dann schon ziemlich zufriedenstellend. Und das war jetzt nur der Teil der Optimierung. Und als aus analytischer Sicht habe ich dann eben noch geguckt, okay, wie viel Zucker ist letzten Endes wirklich drin? Welche Aromen sind die wichtigsten? Das nennt man auch Schlüsselaromastoffe. Das heißt, welche eben am meisten den Geschmack und eben vor allem den Geruch prägen. Und genau. Und auch so ein bisschen die organischen Säuren habe ich mir angeguckt.
Ja. Vielleicht gerade noch mal einen Schritt zurück. Trester, sag noch mal gerade genau, was das ist für vielleicht Leute, die das nicht sofort wissen.
Ja, also Trester ist der Pressrückstand. Also das entsteht bei der Saftherstellung von vor allem eben Beeren, wie eben hier jetzt der schwarzen Johannisbeere. Und das sind dann Schalen hauptsächlich, aber eben auch die Kerne und auch teilweise so ein paar kleine Ästchen oder so, die halt auch noch mit dabei sind. Und die sind eben ziemlich hoch tatsächlich. Also man hat bei Johannisbeeren nur eine Ausbeute von circa 60% an Saft und der Rest ist halt Rest. Der Rest und das ist natürlich ziemlich viel, was letzten Endes nicht genutzt wird. Und gerade da das Thema Nachhaltigkeit aktueller denn je ist, ist natürlich wichtig, dass man anfängt umzudenken und dass man das eben nicht einfach nur wegschmeißen kann oder oft wird sowas als Dünger oder Viehfutter oder sowas verwendet, aber eigentlich ist es ja noch genauso gut wie die Beere selbst. Und deswegen ist das halt ein ziemlich cooles Projekt, einfach zu sagen, okay, wir nehmen das, weil das ist ja immer noch ein wertvoller Rohstoff. und führen das der Ernährung zurück.
Verstoffwechselt der Pilz denn dann alles oder hat man dann aus dem Rest, aus dem man noch was gewonnen hat, wieder noch einen Rest? Also
einfach eine
Restreduktion quasi.
Genau, also man hat dann am Ende immer noch einen Rest. Aber ich würde sagen, dadurch, dass man den Rest ja schon ziemlich gut genutzt hat, ist es schon ziemlich, also dann ist der Rest, der dann übrig bleibt, ist auf jeden Fall noch kleiner.
Kann man den ja zum Beispiel als Tierfutter nehmen?
Ja, man könnte, aber ich glaube, ich darf da gar nicht, Entschuldigung, man darf da, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da so arg drüber reden darf, aber es ist noch es steht noch zur Überlegung, diesen Rest auch noch für etwas weiter zu verwenden.
Ja, wollen wir nicht vorgreifen.
Ich habe irgendwo noch gelesen, dass das Trester in der Schweiz auch Trash genannt wird. Und da habe ich mich gefragt, wahrscheinlich kommt das englische Wort Trash da auch her, irgendwie, oder? So altenglisch, keine Ahnung. Trash.
Oder das kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber sag mal, gerade noch mal eine Frage. Du sagtest vorhin bei der Beschreibung, was du gemacht hast, dass du verschiedene Zuckersorten ausprobiert hast. Ist das denn jetzt so, dass du zu diesem Trester noch Zucker dazu tust? Weil so ich als Laie würde jetzt denken, da ist ja genug Zucker drin und der Pilz geht hin und verstoffwechselt diesen Zucker. Aber es klang jetzt so, als wenn du da noch mal extra Zucker reintust.
Genau, ich tue da noch Zucker rein. Einfach aus dem Grund, also die schwarze Johannisbeere ist ja unglaublich sauer und so adstringierend, also Weinkenner wissen das jetzt, was das ist. Also ich erkläre es kurz. Das ist so dieses Gefühl, wenn einem so das Wasser aus der Zunge so rausgesaugt wird. So. Weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen aber auch und dann so ein leicht pelziges Gefühl auf den Zähnen.
Oh.
So, das ist schwarze Johannisbeere. Das ist, was man auch beim Spinatessen hat. Das ist so ein bisschen die Oxalsäure und die Phenole machen so dieses Adstringierende. Das kenne ich sehr genau.
Also wenn du die Folge zur Wunderbeere mal hören möchtest, da mache ich gegen Ende den Fehler, mir einen Teelöffel Zitronensäure, also pur, in den Mund zu stecken.
Ah, dann jetzt verstehe ich auch die Anspielung.
Und dafür haben mir meine Zähne ein bisschen übel genommen, zu Recht.
Ja, absolut. Zu viel Zitronensäure ist nicht gut für die Zähne.
Ja, vor allem nicht so geballt und pur und so. Also das hat schon 4-5 Tage gedauert, bis dieses stumpfe Gefühl da wieder wegging.
Schlecht. Aber was war jetzt nochmal die Frage?
Warum du da Zucker reintust.
Ach so, ja genau. Also an sich ist die Beere halt super sauer und überhaupt nicht süß. Also hast du schon mal schwarze Johannisbeeren pur probiert?
Oh ja. Und auch also Saft, so Direktsaft. Das ist schon heftig.
Ja, genau. Ja. Also ich finde, der schmeckt gar nicht süß. Super sauer ist schon auch nice. Also wir haben tatsächlich uns immer mal wieder, das nennt man Muttersaft. Also weil was man so kaufen kann, ist ja eigentlich immer Nektar. Und wir haben aber auch von der Uni Geisenheim auch noch diesen puren Muttersaft bekommen. Und der schmeckt, der zieht einem alles auseinander. ist halt super sauer. Und letzten Endes, deswegen muss ich ein bisschen Zucker auch dazugeben, auch für den Pilz, damit der besser wächst. Aber letzten Endes ist der Zuckergehalt sehr niedrig. Überraschend niedrig dafür, dass es doch recht süß schmeckt.
Das wäre jetzt nämlich die nächste wichtige Frage. Wie schmeckt es denn? Achso, nee, wie der Zuckergehalt genau ist. Ja, das wolltest du.
Genau, also ich weiß gar nicht, ob ich da so genau drüber reden darf, aber ich sage einfach mal so circa 5 Gramm pro Liter. Entschuldigung, pro 100 Milliliter. Jetzt fange ich auch schon so an.
Okay, also streng genommen keine Limonade.
Genau, streng genommen keine Limonade, aber das ist absolut richtig. Also das Ding ist, dass diese Leitsätze, die sind natürlich rechtlich nicht bindend, aber sie werden schon so als Grundlage genommen und auch, was so Verbraucherauffassung geht. Also ja, das Ding ist, das kommt halt daher, es ist halt traditionell, zum einen brauchte man Zucker, um das Ganze haltbar zu machen, zum anderen war früher Zucker halt ein sehr wichtiger Inhalt, also sehr teurer und wertvoller Inhaltsstoff. Heute natürlich nicht mehr, aber das ist halt so, das kommt so aus diesem traditionellen, ich verstehe auch nicht, warum die das jetzt nicht geändert haben, das ist mir ein Rätsel, aber ja, aber ich denke mir ja, dann nenne ich es halt Erfrischungsgetränk und nicht Limonade.
Ja, und hast du denn, wenn man dann so auf dem Foto, auch von der Pressemitteilung von der Uni, sieht man das ja, da guckst du ganz stolz in die Kamera mit deiner Flasche Johannisbeer-Limo und hast du das dann jetzt irgendwie auch schützen lassen oder so, oder wie geht das, also kannst du da jetzt ein Patent drauf anmelden oder so? Oder macht das die Uni?
Also prinzipiell gehört das natürlich, all meine Forschung und all mein Wissen gehört natürlich dem Professor sozusagen. Also ich habe ja auch eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Und wie das Ganze weitergeht, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Also ziemlich sicher ist, dass da ein Paper draus wird. Also meine Betreuerin veröffentlicht das. Genau, und wie es dann weitergeht, also es ist in Planung, dass das Ganze großtechnisch auch produziert wird. Allerdings müssen dafür noch sehr viele Sachen abgeklärt werden und das ist wohl, glaube ich, noch ein relativ langer Weg. Aber ich hoffe natürlich, dass es am Ende tatsächlich auch so im Regal stehen wird. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert.
Ja, das wäre super, genau. Mhm. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob das Ganze auch tatsächlich noch zu einem käuflichen Produkt wird, was wir jetzt normalerweise, ne, in den zahlreichen beiden anderen Interviews, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir das Getränk immer auch dabei gehabt, um das es ging. In dem Fall ist es einfach so nicht erhältlich. Aber das ist der Plan, ja. Also es gibt Leute, die das soll in Mengen produziert werden und dann steht das auch irgendwann im Regal vielleicht.
Ja, also genau, ich habe die größte Hoffnung. Ich glaube, es ist, also realistisch ist es auf jeden Fall.
Ja.
Und du hattest ja auch gefragt, wie es schmeckt. Genau. Sind wir gar nicht weiter drauf eingegangen. Genau. Und zwar schmeckt das Ganze
nach Himbeer oder nach, also weil du sagst ja Honig und so. Und das ist so ein,
genau, also ich persönlich finde, es schmeckt eher nach roter Johannisbeere, was ich jetzt persönlich absolut gut finde. Deutlich angenehmer. Es schmeckt natürlich angenehm süß, leicht säuerlich, aber so eine gute Säure und eben leicht nach Honig, aber eben auch so ein bisschen nach Waldfrucht und genau, das war auch so das, was hauptsächlich meine Probanden empfunden haben.
Okay,
und also eben auch schwarze Johannisbeere.
Es schmeckt nach einem Spaziergang durch den Wald. Ne? Du hast Beeren, du hast Bienen. und du hast so Wald. Ja, vielleicht noch einen Schuss. Was hatten wir hier? Fichten. Fichte.
Ja. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, du hast ja mit dieser Masterarbeit den Forschungsförderpreis der Baumann-Gonser-Stiftung gewonnen und damit, ich glaube, der ist mit 1.200 Euro dotiert. Also insgesamt, glaube ich, mehr, aber du hast den ersten Preis gemacht. Ist das dann Geld, genau, was du privat kriegen kannst oder gehört das dann gleich dem Institut? Greift sich das dann auch der Prof ab? Oder wie ist das?
Also da das tatsächlich ging es da um allein um die Masterarbeit und deswegen hatte ich jetzt das Glück, dass das Preisgeld auch nur mir alleine zusteht.
Cool.
Mhm.
Sehr schön. Ich hatte zu ganz am Anfang zu Aromen noch eine Frage. Also tatsächlich die Frage, was ist überhaupt ein Aroma? Und in dem konkreten Fall von dem Pilz, wenn ihr sagt, er produziert das, wird das sozusagen gasförmig frei oder ist das eine Flüssigkeit, die man irgendwie dann in Tropfen sammeln kann? Oder also wie raubt man dem Pilzen das Aroma dann ab?
Okay, also ich fange erst mal an. Also Aroma, das ist Aromen sind an sich flüchtige Verbindungen. Deswegen können wir sie riechen. Und oft denkt man ja auch, dass man, wenn du jetzt eine Limonade probierst, dass du das, was du schmeckst, dass das der Geschmack ist. Also all das, zum Beispiel nach schwarzer Johannisbeere. Aber eigentlich ist das, was man über die Nase wahrnimmt.
Retronasal.
Nämlich sowohl, ortonasal und retronasal. Das kann man also entweder ganz normal durch die Nase oder es wird eben durch das Kauen freigesetzt. Und so nimmt man das dann eben durch den Rachenraum wahr. Und so kommt das Ganze dann zum Riechepithel. Und das sind an sich erstmal Aromen. Und es funktioniert so, dass man Pilze in der Regel erstmal auf Platte kultiviert, also so wie man sich das vorstellt, eben hier mit so Petrischalen und dann wächst er da auf so einem Gummiager zum Beispiel. Also das ist so gummiartig, auf Agar wächst er dann und dann setzt man den dann um in Flüssigkultur, das nennt man dann Submerskultivierung. Das bedeutet, man setzt den dann in ein flüssiges Medium. Und dann hat man, das ist dann die Vorkultur. Und dann kann man eben den dann in das Medium hineinsetzen, in das man das gerne hätte. Und dann gibt er das einfach in die Flüssigkeit ab.
Okay.
Und so beraubt man dem Pilz sozusagen sein Aroma, weil der das in die Flüssigkeit dann abgibt.
Wir hatten schon oft in der Sendung, irgendwie das hinten drauf stand, mit natürlichen Aromen und so. Und ein andermal stand drauf, so und so Extrakte, weiß nicht, Kaktusextrakt oder weiß ich nicht. Ne? Wo ist denn da der Unterschied?
Genau, also wenn du das natürliche Aroma hast, dann entweder wurde es zum Beispiel aus der Frucht oder aus was auch immer gewonnen oder es wird eben synthetisiert Also durch eben zum Beispiel durch Pilze. Oder eben bei so Extrakten, da hast du halt wirklich das aus der Frucht, meine ich.
Da quetsche ich eine Frucht aus, ne?
Genau, also bei so einem Extrakt müsste das eigentlich wirklich aus der Frucht sein.
Und natürliche Aromen und künstliche Aromen, na, das hast du ja im Grunde schon angedeutet. Also natürliche Aromen ist im Grunde ja, wenn ich dem Pilz da jetzt sein Aroma klaue, und künstliche ist, wenn ich wirklich anfange, chemisch,
genau, richtig synthetisch. Ne? Genau. Mhm. Das macht man zum Beispiel auch.
Macht ihr das auch?
Vanille ist zum Beispiel, nee. Bei Vanille zum Beispiel ist das auch, glaube ich, so ein klassisches Beispiel, dass man Vanille halt, Vanillin kann man synthetisch wirklich in unglaublich großen Mengen herstellen. Aber Vanillin aus der Vanilleschote zu holen, ist wirklich, das ist wie Gold.
Und gibt es Leute, die den Unterschied schmecken? Oh.
Also, naja, chemisch ist das Gleiche. Also,
ah, okay.
Da ist kein Unterschied.
Ja, aber es gibt ja immer Leute, also tatsächlich, das ist ja, gibt es ja in allen Gebieten, dass Leute behaupten, etwas zu hören, fühlen oder zu schmecken, wo andere Leute sagen, hä? Also da hier Leute, die sich eine HiFi-Anlage hinstellen und dann mit Gold kabeln. Was also physikalisch jetzt schwer zu begründen ist, dass es anders klingen soll. Oder ja, auch irgendwie, ob Fleur de Sel jetzt noch was anderes ist als Salz aus dem Bergwerk. Vielleicht war da noch ein bisschen. Ja,
das ist
also
vielleicht
da
auch dieselbe, glaube ich, dieselbe Diskussion wie mit Zucker. Ob der Zucker jetzt aus der Dattel kommt oder Kokosblütenzucker. Ach. Genau, also letzten Endes ist es halt immer noch Saccharose. Und ich glaube, der Vorteil zum Beispiel bei Kokosblütenzucker und Konsorten ist, dass da einfach noch ein paar Mineralstoffe dabei sind, was das Ganze letzten Endes ernährungsphysiologisch ein bisschen gesünder macht. Aber unterm Strich ist es halt immer noch Saccharose.
Ah, okay. Gucken. Kokosblütenzucker ist auch Saccharose, weil ich hätte mal gehört, dass Kokosblütenzucker der Name für, also das Xylit eigentlich was anderes ist. Und das könnte auch Kokosblütenzucker sein, aber, oder?
Jetzt gucke ich nach. Das interessiert mich jetzt.
Ja, sonst haben sie mir ja, ich bin unschuldig, sonst haben sie mir Quatsch bei Alnatura erzählt.
Also häufig haben die auch einfach eine andere Zuckerzusammensetzung, dass die zum Beispiel auch einfach mehr Fructose haben und auch mehr Glucose. Aber letzten Endes ist halt Zucker immer noch Zucker.
Ist alles immer Zucker, ne?
Ja.
Ja. Ja, das sage ich ja auch immer. Aber dann legen die Leute immer Wert darauf, dass da Rohrzucker drin ist und so. Hm.
Ja, das ist sowieso, das finde ich auch sehr interessant. Also das ist wirklich chemisch wirklich das Gleiche. Also Das macht jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt Rohrzucker nehme oder nicht, aber
ja.
Das ist vielleicht, ja, das ist so ein, glaube ich jetzt an Homöopathie oder nicht,
ja.
Wenn da Leute dran glauben und wenn es funktioniert, dann ist das schön für die und dann ist das ja wunderbar, wenn es am Ende für alle funktioniert.
Und dieser Mais, dieser Maiszucker oder Maissirup, ist das auch dasselbe?
Mais, ist das nicht dieser High Fructose?
Ja, genau, da ist irgendwas, wo uns jetzt gesagt wird, ja, der überschwemmt uns aus Amerika.
Genau, das dürfte dann viel, also das ist eben, wie der Name schon sagt, sehr fruktoseintensiv, also Fruchtzucker. Also ich meine, das hat dann einen niedrigeren glykämischen Index, ist besser für Diabetes oder so ähnlich. Ja, das Problem ist aber auch, meine ich, da gab es auch mal eine Studie zu vom BfR, habe ich, glaube ich, dazu mal einen Artikel gelesen, dass es aber letzten Endes auch wiederum schädlich ist.
Genau.
Also letzten Endes ist, glaube ich, das Ergebnis einfach weniger Zucker. Also Es ist halt wirklich so. Es ist Zucker, ist am Ende Zucker. Und auch wenn ich jetzt Süßstoffe nehme, ist noch schlimmer. Also ich meine, natürlich verstoffwechselt der Körper die nicht, aber die bleiben dann halt für eigentlich immer im Abwasser, weil die eben nicht verstoffwechselt werden. Ich würde sagen, es ist sinnvoll, darauf zu achten, wenig Zucker zu sich zu nehmen und auch so beim Kochen, beim Backen und auch viel, auch einfach zu schauen, wie verarbeitet ist mein Produkt und ist da jetzt vielleicht unnötig viel Zucker drin, aber die Problematik kennt man ja, dass Zucker ist halt billig und dann macht man halt noch ein bisschen Zucker rein. Und dann brauche ich keine wertvollen Rohstoffe verschwenden.
Das ist privat aber auch nicht anders, ne? Also wenn du willst, dass deine Muffins ordentlich schmecken, oh, dann dir im Rezept steht 50 Gramm, aber ich mache mal 70.
Echt? Ich mache mal weniger.
Ja, sehr schön.
Außer wenn es um Zimtschnecken geht, da mache ich auch die doppelte Füllung rein.
Aber Rohrzucker. Sag mal, eine Frage, die wir auch immer wieder
Zucker
haben.
Zucker aus der Zuckerrübe. Ja, Entschuldigung.
Ja, Rübenzucker. Okay, ja. Eine Frage, die wir uns auch immer stellen, soll man das jetzt gekühlt trinken oder nicht? Also bei Limonaden. Viele schreiben es ja sogar drauf, ne? Also am besten gekühlt trinken Fall. Und so. Ja, warum? Ja,
ganz klar. Also das ist auch so eine Sache. Also Geschmack und Geruch hängen maßgeblich von der Temperatur ab. Also natürlich auch vom pH-Wert etc. Und auch so ein bisschen auch vom Luftdruck. Und aber das können wir jetzt erstmal außen vor lassen. Aber wenn, also in der Regel ist eine Limonade ist ja ein Produkt, was entwickelt ist für den kalten Verzehr. Und dann ist das auch entwickelt genau dafür, wie das eben schmeckt, wenn es kalt ist. Und deswegen war mir das zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich, wenn ich meine Verkostung gemacht habe, dass das Produkt immer kalt ist. Das war natürlich ein bisschen schwierig wegen Corona und dann durften die immer nur einzeln oder teilweise auch eben dann nur zu zweit oder zu dritt zu mir kommen und dann probieren. Und dann war das immer ganz schwierig, das dann auch noch zu machen, dass es dann halt noch kalt ist. Aber es ist genau, es ist wichtig, dass es kalt ist.
Aber bei normalem Essen ist das ja nicht so, ne? Also bei normalem Essen sagt man noch, dass der Geschmack sich richtig entfaltet, erst wenn das warm ist. Also Fett zum Beispiel und so, das muss ja dann so richtig schön.
Ja, genau. Ja, das ist, also zum Beispiel, ich glaube, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Eiscreme. Eiscreme schmeckt ja, wenn die geschmolzen ist und so wärmlich, sage ich jetzt mal, dann schmeckt die so unfassbar süß, richtig, also es ist nicht mehr lecker, weil die eben dafür ausgelegt ist, dass sie kalt ist. Auch, auch das Fett wird ja entsprechend ausgewählt, dass es bei der Temperatur eben so zart schmelzend ist. Und das ist genauso auch beim Essen. Ich glaube, die optimale Essenstemperatur, ich glaube, ab 60 Grad empfindet man das schon als relativ kalt. Also so kaltes Essen schmeckt ja jetzt auch nicht so besonders toll. Und es ist eben, genau, Essen schmeckt auch am besten, wenn es warm ist.
Das ist interessant. Also das entspricht ja auch genau einer Beobachtung, die wir hier im Laufe des Podcasts immer wieder hatten, dass die Getränke, die wir dann durchprobieren, wenn das viele sind, trinken wir natürlich die Flaschen nicht alle aus während der Sendung, sondern da haben dann am nächsten Tag noch welche und dass die am nächsten Tag tatsächlich ganz anders schmecken. Also dass das Luftdruck jetzt einen Einfluss hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Temperatur war irgendwie klar, aber wir haben festgestellt, auch die Erwartungshaltung spielt irgendwie eine sehr große Rolle, wie man das in dem Moment empfindet. Also wir hatten es tatsächlich in beide Richtungen, dass die Getränke am nächsten Tag besser schmeckten als während der Sendung und umgekehrt. Wir hatten auch welche, wo wir bei der Sendung gesagt haben, oh, ist aber lecker und dann am nächsten Tag so, hä, was fanden wir denn da gestern so gut? Also gibt es viele.
Genau, also zum einen ist wahrscheinlich dann auch die Kohlensäure, also ich weiß ja nicht, wie ihr die verschlossen habt, dann ist die Kohlensäure so ein bisschen raus und dann, ich weiß nicht, also wenn ihr die dann warm getrunken habt, dann schmeckt es ganz anders. Also dann schmeckt vieles sehr, sehr süß. Mhm. Und ein bisschen lahm.
Aber es war eigentlich ich trinke es ja meistens in Zimmertemperatur. Weiß ich auch nicht.
Ich auch, aber die einen, wo wir so enttäuscht waren hier, die, wo es so viele von gab. Hier diese Bio-Dinger.
Nau? Nein.
Nau, genau.
Die Nau aber nicht.
Nau, die fanden wir alle relativ lasch, obwohl wir die schon warm getrunken haben.
Ja, aber einen Tag später war das genau dasselbe Phänomen. Da mochte ich sie plötzlich.
Die waren
viele von denen besser, mochte ich plötzlich wieder. Ja,
die waren dann besser.
Aber hier Stichwort Luftdruck, das ist schon auch interessant. Also es gibt ja auch diese Theorie, warum trinken im Flugzeug plötzlich alle irgendwie Tomatensaft? Und da habe ich irgendwann auch mal eine Erklärung gelesen. Also da versucht sich jemand dann daran abzuarbeiten, dass er halt auch sagt, naja, da ist der Luftdruck höher. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber das geht so ein bisschen in diese Richtung, was du sagst, ne? Dass der Luftdruck vielleicht gar nicht so unerheblich ist. Also fände ich ja krass, wenn das so wäre.
Ja, also es sind immer viele Faktoren. Es ist ähnlich wie im Labor, da muss man auch auf einiges achten, was man auch oft einfach gar nicht kontrollieren kann. Ja, genau.
Also das ist ein bisschen
schwierig. Also es hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie ihr eben sagt, auch Erwartungshaltung. Wenn ich nichts erwarte, dann kann ich auch kann ich positiv überrascht werden. Und aber wenn ich halt voll hohe Erwartungen habe, ja, dann kann es ja nur noch Kacke werden.
Ja, aber tatsächlich.
Hast du selber eigentlich eine Lieblingslimo oder ein Lieblingsgetränk?
Ja, also ich fand es sehr witzig, weil ihr letztens über die Kräuterbionade geredet habt. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall meine Lieblingsbionade. Und ansonsten, ja, ich glaube, das ist schon mit meiner Lieblingslimo. Übrigens geht vom Geschmack her, damit ihr euch das vielleicht ein bisschen vorstellen könnt, Also ich glaube, am nächsten kommt mein Produkt der Bionade Holunder.
Ach.
Und wenn man gerne so Beeriges mag, dann ist man da, glaube ich, gut aufgehoben.
Ja, die beiden trinke ich sehr gerne. Also die Kräuter, die geht ja auch so ein bisschen Richtung Almdudler.
Ja, genau. Aber irgendwie noch ein bisschen besser, weil nicht ganz so süß.
Ja, genau. Ein bisschen herber, ein bisschen weniger. Aber Almdudler trinke ich auch sehr gerne.
Ja, ich auch.
Ah, die müssen wir auch noch mal hier, ne? Weil da gibt es so viele Sorten jetzt plötzlich von. Naja.
Ja, genau. Auch mit so ganz Special-Sorten. Ja. Mit
also ich sehe da echt voll die Zucker für das Getränk.
Ja, ich auch.
Also, gerade auch wegen der Nachhaltigkeit, das zieht einfach auch total. Wenn du das richtig gut vermarktest, wenn du dem ordentlichen Namen gibst und darauf halt Wert legst, genau, dass da normalerweise etwas weggeschmissen werden würde, das ist super, ja.
Vielleicht noch ein paar Cent spenden pro Flasche. Oder, oder auch ein bisschen mehr.
Hast du da jetzt noch irgendwie einen Einfluss drauf, wie das jetzt weitergeht? Welche Abfüller das zum Beispiel dann übernimmt? Du hast schon erwähnt, ihr habt da jetzt so einen Fruchtsaftbetrieb in Geisenheim. Ich glaube, die von der Hochschule Geisenheim, ne? Hast du da jetzt irgendwie
Mitspracherecht? Genau, das ist die Hochschule Geisenheim. Das war die Kooperation mit denen. An sich ist es jetzt erstmal, also das Projekt ist ja eigentlich jetzt erstmal beendet und jetzt liegt alles in den Händen von Professor Zorn. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was.
Ja, aber
auch ein guter Name, Zorn.
Das ist ja die spannende Frage und steht ja auch sicherlich dahinter, hinter Verschwiegenheitserklärung und so. Ist das Verfahren, um das insgesamt herzustellen, ausreichend kompliziert? Weil also nicht, dass Dr. Oetker irgendwie hingeht, irgendwie den Zeitungsartikel liest und dann sagt, oh, das ist eine gute Idee, die Sachen besorge ich mir auch und dann mache ich es schnell selber und dann bin ich der Erste. Also gerade
also das Ding ist, die Entwicklung hat ja super lange gedauert. Also das so zu optimieren, wie es ist, ist natürlich, also das war schon auch, ich meine, darüber habe ich eine Masterarbeit gemacht und das ging schon. Also ich habe da ja ein halbes Jahr lang etwa, sogar ein bisschen mehr, da jeden Tag von morgens bis abends dran gearbeitet. Aber ich denke, es ist kompliziert genug, dass jetzt da niemand sagt, oh wow, das mache ich jetzt selbst. Weil man dafür auch erstmal die ganzen Utensilien braucht. Ich glaube, bei der Verschwiegenheit geht es eben auch viel darum, was noch weitere Projekte von Professor Zorn sind.
Okay, der hat also noch mehr am Start, was vielleicht mal lecker wird.
Ja, wer weiß.
Was lange wert,
übrigens, wird übrigens, also ein klitzekleiner Nachteil von der Limo jetzt so, wie sie ist, ist natürlich, dass man da jetzt nicht irgendwie 20 Sorten draus machen kann, weil man ja doch eher festgelegt ist durch die Johannisbeere. Allerdings bleibt es natürlich dann noch offen, das mit anderen Beeren zu testen, ob das eben auch klappt.
Also denselben Pilz nehmen dann.
Genau, einfach das zu testen, ob das denn nicht auch mit anderen Früchten funktioniert. Es wäre auf jeden Fall richtig cool, weil dann könnte man so auch verschiedene Sorten machen und man müsste da jetzt nicht großartig was ändern am Verfahren.
Ja, das wäre echt cool.
Was ich aus so einer globalen Sicht eigentlich sehr schön finde, vielleicht ist es auch Blödsinn, aber du sagtest ja, dass der Pilz eher so bekannt ist im japanischen Raum, oder?
Chinesisch.
Chinesisch, okay, also allgemein. Und ich weiß nicht genau, wo die Johannisbeere herkommt oder wächst. Aber wenn man jetzt mal sagt, dass es hier so unser europäischer Raum ist, dann ist das natürlich eine schöne Kombination, ne, aus dem asiatischen und europäischen Ursprung irgendwie. Und dann tut man das zusammen und dann kommt ein leckeres Getränk bei raus. Mit viel Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also die Johannisbeere wächst auch in Deutschland, also natürlich. Aber sie wird auch in Deutschland angebaut. Aber der Hauptproduzent dafür ist Polen.
Ja, lassen wir mal gelten als Europa.
Ja, bleibt halt nur noch zu hoffen, dass wir das Getränk immer mal trinken können. Bin ich mal echt gespannt, wenn du da irgendwie absehen kannst, dass du es mal wieder kriegst, da aus Geisenheim oder so. Sag mal unbedingt Bescheid.
Ich habe das ja schon angemerkt und ich versuche das irgendwie zu organisieren, dass wir das vielleicht mal hinkriegen. Genau, ich schau mal, was da so möglich ist mit meiner Betreuerin.
Cool. Und natürlich, wenn wir mal wieder Fragen haben für einen Podcast, das kommt mit Sicherheit immer wieder vor, zu solchen Themen, wo du dich ganz gut auskennst. Das wäre natürlich cool, wenn wir dich dann nochmal fragen können.
Absolut. Ich bin da gerne Ansprechpartner.
Sehr cool.
Ja, weil da kommen wir ständig vorbei, ne? Also ist ja so, wie. Aber wir kommen halt auch, naja, dann kommst du ständig an rechtlichen Fragen vorbei, an dann auch physikalische Sachen, aber ja, da man kommt dann, wundert man sich immer an was wir alles vorbeikommen im Podcast. Dabei geht es nur um lecker Limonade trinken, eigentlich.
Ja, das ist auch so ein bisschen das, wofür wir ausgebildet werden. Also gerade, weil wir reden ja jetzt so viel über Professor Zorn. Jetzt müssen wir auch mal über Professor Hamscher reden, den gibt es nämlich auch noch. Und dem ist es halt besonders wichtig, dass wir, weil er ist hauptsächlich für den Master zuständig. Und ihm ist super wichtig, dass wir später mal, wenn Verbraucher Fragen haben, dass wir adäquat und wissenschaftlich fundiert antworten können, ohne Verbraucher irgendwie zu verängstigen oder sonst irgendwas, sondern eben neutral und sachlich zu antworten. Deswegen, das passt schon so. Also ich bin cool. Da, ich stehe da gerne zur Seite.
Ja, super.
Ja, sehr schön.
Aber dann auf jeden Fall so schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns hier ein paar Fragen beantwortet hast zu deiner Limo.
Ja, aber gerne doch.
Die du ja sozusagen...
Es hat Spaß gemacht.
Ja. Super, sehr schönes Interview. Vielen Dank.
Gerne doch.